Heute zu Gast bei Behind the Sea Jörg Heidelberg. Jörg ist COO bei Meyer Werft. Und bevor wir auf Jörg eingehen, muss ich erstmal sagen, was das überhaupt für eine gigantische Größenordnung ist, wenn man so eine Werft sich einmal anschaut, wo wirklich Schiffe gebaut werden, die bis zu 300 Meter lang sind und auch wirklich so um die 60, 70 Meter hoch. Also das war für mich schon sehr, sehr beeindruckend, auch mal diese Größenordnung einmal zu betrachten. Jörg ist seit 27 Jahren bei Meyer Werft, hat dort also mit der Ausbildung begonnen und jetzt mittlerweile im C-Level. Darüber haben wir natürlich im Detail unterhalten. Wie sieht so eine Karriere aus? Wie schafft man es wirklich da, sich innerhalb von 27 Jahren bis ins C-Level hochzuarbeiten? Ein Thema, was für mich besonders hängen geblieben ist von seinen Tipps, ist einmal das Thema, wo öffnet sich eine Tür, die eventuell sonst nicht so offen ist und dass man auf der Schau sein sollte, solch eine Tür zu finden. Das fand ich sehr interessant. Wer denkt, dass das jetzt ein bisschen kryptisch klingt, der muss unbedingt den Podcast bis zum Schluss durchhören. Wahnsinnig spannende Episode mit Jörg Heidelberg, dem COO von Meyer Werft. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Jörg, willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein darf. Die Größenordnung hier hat mich erstmal umgehauen, als ich hergefahren bin. Man sieht schon von sehr, sehr weiten überhaupt die Gebäude, weil natürlich sehr große Schiffe irgendwo auch gebaut werden müssen. Dementsprechend ist das sehr riesig. Und ihr habt gerade auch ein Schiff draußen, das war noch beeindruckender. Jetzt habe ich schon einiges verraten, aber stell du dich doch erstmal vor und sag uns, was du machst.
Ja, gerne. Ja, das Schiff haben wir extra für dich ausgedockt, von daher, damit du es einfach auf dem Weg hast. Yes. Also, mein Name ist Jörg Heidelberg, ich bin Chief Operating Officer auf der Meyer Werft. Die Meyer Werft, du hast es ja gerade gesagt, ist ja bekannt für den Bau von Kreuzfahrtschiffen. Mhm. Und aktuell haben wir die Azuka 3 bei uns im Hafen liegen und werden dieses Schiff im April abliefern. Die Meyer Werft selber, ein paar Worte dazu. Wir haben 3.300 Mitarbeiter. Wir arbeiten mit einer hohen Anzahl an Partnerfirmen zusammen und haben so Umsatz von einer Milliarde bis 1,5 Milliarden, je nach Auftragsbuch und Auftragsüberschneidung.
Okay. Ja, das hast du schon gesagt, also Kreuzfahrtschiffe ist natürlich eins, also Passagierschiffe, aber es gibt auch Forschungsschiffe, dann habe ich gesehen Chemietanker, Container, Tiertransportschiffe, also alles Mögliche an großen, langen Schiffen, oder?
Genau, wir haben eine lange Historie. Die Werft existiert ja bereits über 230 Jahre oder 230 Jahre in diesem Jahr. Und es ist so, dass wir in die letzten Jahre stark auf Kreuzfahrtschiffbau gesetzt haben. Durch Corona-Krise ist natürlich der Tourismus ins Wanken gekommen und auch wir bleiben da nicht unverschont von und haben dann auch auf andere Produkte gesetzt. Unter anderem haben wir gemeinsam mit einer anderen Werft bauen wir die Meteor, ein Forschungsschiff und wir haben auch Offshore-Plattformen im Bau, die wir als Zulieferer herstellen und das sind neue Sektoren, in die wir reingehen. Ja, man muss ehrlich sagen, vor 10 Jahren haben wir auch schon mal ein Forschungsschiff gebaut, also so ganz neu ist es nicht, aber für uns ist es natürlich nach so einer langen Zeit immer wieder spannend, so ein Produkt neben unserem Kernprodukt zu bauen.
Ja, total. Auf der Website sieht man, ihr habt 58 Schiffe schon ausgeliefert. Dann kann man sich so ungefähr ausrechnen, was so die Durchlaufzeit ist, oder? Von so einem Schiff, weil es dauert natürlich eine Weile, bis es gebaut ist, oder?
Genau. Die Durchlaufzeit vom Auftrag bis zur Ablieferung sind zwischen 36 und 42 Monaten. Das heißt, meistens so 42 Monate beim Prototypen bauen. Prototyp ist dann also der erste in einer Serie, wenn man von 4 bis 7 mit einer Serie sprechen kann oder sprechen will. Das ist für uns so die übliche Zeit davon. Die teilt sich diese Durchlaufzeit ungefähr 50-50 in der Design- und Beschaffungsphase aus und die andere Hälfte ist der Bau. Das heißt, wenn wir so 42 Monate haben, dann haben wir knapp 20 Monate für Entwicklung, Design, Beschaffung und dann fangen wir an mit dem Start des Brennens von dem ersten Stahl und dann nochmal 18 bis 20 Monate, bis das Schiff dann fertig abgeliefert ist.
Ja, Wahnsinn. Ich kann nur allen empfehlen, die jetzt gerade zuhören, wenn man sich die Größenordnung auch mal angucken möchte, man kann sich auf YouTube, das wurde vor 2 Jahren, glaube ich, hochgeladen, dieses AIDA Cosma YouTube-Video anschauen, da sieht man so, wie das aufgebaut wird in so einem Zeitraffer und ist auch so ein Internetvideo geworden für Ingenieurskunst. Hast ja selber gerade gesagt, das wird immer noch geteilt, ne?
Ja. Ich erhalte oft Repostings bei LinkedIn, genau. Das ist wirklich interessant, das ist ein gutes Video und es ist auch relativ zeitlos, weil es uns gut erklärt, wie wir bauen. Es ist ja in Anführungsstrichen etwas nach dem Lego-Prinzip, wie wir langsam das Schiff von kleinen mehreren Sektionen über Blöcke zum fertigen Schiff zusammenbauen. Das sieht man dann ganz beeindruckend in diesem Video, wie dann so kastenmäßig das Schiff zusammengebaut wird. Dann wird das abgeschweißt, aber dann fängt die Komplexität erst richtig an. Dann ist das Schiff in der Silhouette da, aber der gesamte Ausbau, die ganzen Kabel, der Ausbau vom Theater, von Restaurants, von Kabinen, alles das passiert danach natürlich noch. Und das ist in so einem Video nicht so zu sehen, aber da steckt sehr viel Wertschöpfung drin.
Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, dann kriegt man so ein bisschen mit, was und wie das hier vonstatten läuft. Ja, was sind denn so deine Challenges in deiner Rolle als COO gerade? Was würdest du sagen, sind so die Themen, mit denen du dich rumschlägst, gerne auch so Innovationsthemen mit reinbringen oder generell, damit man weiß, okay, was muss man, also was kommt auf einen zu, wenn man COO ist bei der Meyer Werft?
Die Rolle, die bekleide ich seit letztem Jahr April, also ist jetzt sehr, sehr jung in Anführungsstrichen noch. Davor war ich verantwortlich in der Geschäftsführung für das Design und Engineering und auch der Produktion. Und in der Rolle des CEOs haben wir die operativen Bereiche vereint. Das heißt, die Führung des Design und Engineerings mit der Produktion, dem Projektmanagement und Teile des Einkaufs sind die Kernbereiche, Wertschöpfungsbereiche. Und dort konzentrieren wir uns darauf, dass wir wirklich die Abläufe stabilisieren, unsere Produkte in Qualität, Termin und vor allem in den Kosten umsetzen. Und jeder kann sich vorstellen, dass die Komplexität von diesen Produkten immer weiter wächst, auch mit den ganzen Anforderungen, die wir haben, so dass wir uns auch immer wieder in diese, ja, sagen wir mal, neuen Anforderungen reinbegeben. Ich muss sagen, in der Rolle ist es für mich sehr wichtig, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Es ist die Befähigung des Teams und auch der gesamten Mannschaft, diese Herausforderung anzugehen. Und da habe ich ganz klar gemerkt, dass man in dieser Entwicklung immer weiter wegkommt von diesem Technischen. Ich bin ja Maschinenbauingenieur, wenn man so Technik, das kann man alles greifen. Letztendlich in der Entwicklung als Führungskraft ins Management herein ist einfach die Befähigung der Organisation, des Teams und auch der individuellen Klasse meiner Meinung nach das Wichtigste, ne, um auch Impulse zu setzen für die Zukunft.
Okay. Jetzt hast du auch schon gesagt, Projektmanagement, das ist natürlich bei euch so richtige Großprojekte, die ihr macht. Weiß ich, vielleicht ist es eine dumme Frage, aber werden mehrere Schiffe parallel gebaut oder ist es immer eins?
Es sind mehrere parallel. Ja. Wir liefern circa alle halbe Jahr ein Schiff ab.
Okay.
In Parallelität haben wir ungefähr 7 bis 8 Projekte. Wenn man jetzt die gesamte Durchlaufzeit nimmt von 4 Jahren, was ich vorhin sagte, überlagern sich die einzelnen Projekte in den einzelnen Phasen. So, das heißt, in Design und Engineering haben wir sehr viele Schiffe parallel, in der Produktion haben wir sehr viele Schiffe parallel. Und von daher ist das bei uns dann auch Multiprojektmanagement. Und wir konzentrieren uns nicht nur auf ein Schiff, sondern hier müssen wir die Schiffe in Serie bauen. Das heißt, es ist für uns auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Schiffe, die in dem Prozess fließen, auch immer pünktlich sind und wir die Leistung auch bringen. Weil wenn wir auf einem Schiff ein Problem haben, werden wir das sehr wahrscheinlich auf dem anderen Schiff auch ein Problem haben. Und dann dürfen wir diesen Schneeballeffekt, der vielleicht entstehen kann, nicht entstehen lassen.
Verstehe, okay. Wie viele Leute arbeiten dann an so einem Projekt ungefähr mit? Weil das ist ja dann ein Großprojekt, ne? Also du hast wahrscheinlich dann nicht so Projektteams 20, 30 Leute, wie bei Kleinprojekten halt, die man so aus dem Unternehmenskontext kennt, sondern 300, 400, 500 wahrscheinlich, oder?
Also wenn wir jetzt alle Mitarbeiter, die jetzt auf einem Projekt arbeiten, da kann man ungefähr sagen, in der Endphase, so das letzte halbe, dreiviertel Jahr, dann sind das mit Partnervieren gemeinsam 2.500 bis 3.000 Menschen, die dort parallel im Ausbau und in der Abwicklung der letzten Phasen beschäftigt sind. Unser Projektteam ist natürlich top-down, gesagt, da haben wir einen Projektleiter, da haben wir Kernteams, da haben wir Planer, der Meyer Werft, das sind so, wenn wir die ganz runternehmen, mit Führungskräften 2 bis 250 pro Team.
Wow, okay. Das ist auf jeden Fall echt eine große Erwartung. Fast schon wie so eine Infrastruktur, so ein Großprojekt, ne?
Es ist ja auch eine kleine Stadt.
Ne? Ja, richtig.
Oder es ist eine Stadt, nicht nur eine kleine. Es ist eine Stadt, die autark ist und komplett auch autark betrieben werden kann. Und von dort hat man alle Einrichtungen, die eine kleine Stadt, die sind jetzt ja, oder du bist ja in Papenburg, vergleichbar auch hat.
Ne? Ja, genau. Stimmt. Versprecht ihr eigentlich dann auch direkt einen Liefertermin, wenn jemand so einen Auftrag gibt, dann ganz am Anfang? Gibt es direkt einen Termin auch, oder?
Der Termin ist im Vertrag fixiert.
Mhm.
Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Termin treffen. Und für uns ist auch vereinbart im Vertrag, dass wir auch diese Entwicklung dieses Schiffes in diesen Phasen auch vereinbaren, sodass auch der Kunde weiß, wann welche Informationen fließen, weil er entwickelt das Schiff ja mit uns gemeinsam. Das heißt, seine Architekten, seine Ingenieure, die müssen ja auch zur Verfügung stehen, um gemeinsam mit uns dieses Schiff zu entwickeln.
Was sind eigentlich so dann die Kunden, die das in Auftrag geben? Sind das dann die Leute, die dann auch das Schiff betreiben, oder gibt es da nochmal was dazwischen? Wie sieht denn so die Strecke aus?
Genau, die Kunden, die die Schiffe in Auftrag geben, sind auch letztendlich später die Operator, also die, die das Schiff betreiben.
Mhm.
Wenn wir die großen Reedereien nehmen, dort ist es ja so, dass zentral die Schiffe auch gebaut werden durch eine Organisation, und die haben ja mehrere unterschiedliche Brands, die dann die Schiffe abnehmen und betreiben. Aber grundsätzlich ist es so, dass dort die Schiffe, die dort in Auftrag genommen werden, von den großen Reedereien auch von denen selber betrieben wird.
Okay, verstanden. Und dann gibt es wahrscheinlich auch so Ausschreibungen, oder seid ihr...
Der Markt ist ja riesig, genau, das ist vielleicht ein bisschen anders. Also wir haben ja gute Kontakte mit allen Kreuzfahrtkunden, und die Anfragen kommen natürlich an uns ran, und dann schauen wir uns das an. Passt das auch vom Slot? Also ist auch ein Bauplatz zur Verfügung? Können wir dieses Schiff bauen in der Größe, in den Dimensionen, in den Herausforderungen parallel zu dem anderen Orderbook? Und dann beschäftigt sich unsere Sales-Abteilung mit einem Angebot.
Okay, verstanden. Du hast vorher schon so ein bisschen durchsickern lassen. Was sind denn so Innovationen jetzt so im Großschiffbau sozusagen? Da gab es vorher so KI-Einsteuerung, hast du zum Beispiel gesagt. Aber was sind so die Sachen, an denen man gerade forscht oder die man rausfinden will?
Sehr viel haben uns die letzten Jahre mit Dekarbonisierung und Energieeinsparung beschäftigt, was auch nach wie vor ein großer Punkt für uns ist, und die Antriebsbrennstoffe.
Mhm.
Also so vor 6 Jahren haben wir mit der AIDA Nova ja das erste weltweit Kreuzfahrtschiff mit LNG-Antrieb abgeliefert, was jetzt Stand der Technik in der Industrie ist.
Mhm.
Und wir beschäftigen uns auch für kleinere Anlagen auch damit, wie wir zum Beispiel eine Klimaanlage, ist ein hoher Energieverbraucher, wie wir dort extrem den Energieverbrauch unterbekommen, aber auch wie wir die Antriebsarten substituieren können. Bei einem Schiff, was wir vom Jahr abgeliefert haben, dort haben wir mit Brennstoffzellentechnik integriert, um die Hotellast, wenn man also im Hafen liegt, so weit runterzufahren, dass die Motoren am besten gar nicht mehr laufen müssen, sondern zum Beispiel eine Brennstoffzelle die Energie produzieren.
Mhm.
Oder aber auch, dass wir jetzt Brennstoffe haben wie Methanol und andere Brennstoffe, die weniger CO2-Emissionen haben.
Okay, verstanden. Und wie ist das dann so mit der Einrichtung, die dann drauf ist? Wie weit geht das für euch auch noch mit rein? Weil ihr müsst ja wahrscheinlich die Infrastruktur liefern, dass dann da jemand da seine Kinos und Bowlingbahnen, was auch immer, da reinbauen kann, oder?
Genau.
Ja.
Wir sind Generalunternehmer, das heißt, wir entwickeln das Schiff gemeinsam mit den Partnern. Und wenn wir, nehmen wir mal die Bowlingbahn oder ein Theater, da haben wir dann Anbieter, die das können, also die so ein Theater auch bauen können. Mit denen entwickeln wir das gemeinsam, und mit denen stimmen wir dann auch exakt ab, wann welches Material, welche Inhalte dort geliefert werden, sodass er dann in unserem Bauablauf seine Leistung erbringen kann.
Okay, das ist eine Bowlingbahn oder ein Theater, das brauche ich einen Legostein so.
Genau, am liebsten wäre mir das kompakt, ne, wenn wir das Theater schon irgendwo extern fertigen könnten, wieder nur als Ganzes reinsetzen, ist aber nicht so. Was wir stark versuchen, ist Modularisierung, das heißt, dass Teile, die wir vorfertigen können, möglichst vorgefertigt werden und auch extern gebaut werden, sodass wir dann dieses Modul einsetzen können, um unsere Durchlaufzeit zu beschleunigen und auch die Kosten zu reduzieren.
Okay, also wie gesagt, ich finde es mega beeindruckend, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen, speziell wenn man jetzt den Podcast vielleicht gehört hat, ist ganz interessant, die 3, 4, 5 Minuten dann zu investieren. Schauen wir mal, wie man da hinkommt. Du bist ja schon eine ganze Weile sozusagen in der Branche, eigentlich fast wahrscheinlich seit Beginn an, oder?
Also genau. Ich bin hier auf der Meyer-Werft vor 27 Jahren mit einer Ausbildung gestartet.
Boah.
Und bin dann sukzessive über unterschiedlichste Stationen in der Produktion, im Design, unterschiedlichste Verantwortlichkeitspositionen in der Rolle, die ich heute bekleide, gelandet.
Okay, wie hat sich das ganz am Anfang ergeben? Hat sich das dann im Studium irgendwie gecatcht, oder wie war das?
ich hatte eine Ausbildung und ich habe hier ein duales Studium auf der Werft gemacht. Mhm. Und in diesem Studium habe ich ja erstmal stark auf Technik fokussiert, weil ich hatte nie geplant, irgendwo Manager zu werden oder Führungskraft. Das hat sich dann erst ergeben, und zwar im Rahmen meiner Tätigkeit hier als Ingenieur, wenn man sich damit auseinandersetzt, die Abläufe versteht und wenn man Dinge verändern kann und verbessern kann, bin ich da reingegangen und habe mich dann auch, oder sagen wir mal so, stark für interessiert. Mhm. Und über dieses Interesse habe ich mich auch weitergebildet, habe ich nochmal Masterstudiumgang berufsbegleitend gemacht und dadurch immer weiter eigentlich in diese Führungsaufgabe mich reingedacht, bis ich dann die Chance bekommen habe, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Mhm. Das war ungefähr 2010. Und dementsprechend bin ich seit 15 Jahren Führungskraft und habe das dann auch in unterschiedlichen Rollen ausüben dürfen.
Echt cool. Also wie wann war irgendwo so der Zeitpunkt, wo du gesagt hattest, boah, also jetzt wäre es schon eigentlich nicht schlecht, auch dann in die Geschäftsführung zu kommen oder halt C-Level-Manager zu werden? Gab es da irgendeinen Moment?
Ganz ehrlich gesagt, habe ich nie jetzt so das Streben gehabt, unbedingt in C-Level oder Manager zu werden. Mhm. Das hat sich hier auch für mich persönlich entwickelt, eben mit der Entwicklung des Unternehmens, mit meiner persönlichen Entwicklung. Und da gab es dann oft Möglichkeiten und Chancen, andere Dinge durchzuführen, wie Umgang hier mit Partnerfirmen, wie wir hier eigene Unternehmen gründen, wo ich dann als Ingenieur oder aus der Führungsrolle, die ich damals bekleidet habe, das bekleiden und begleiten durfte. Und dadurch ist man auch viel in Aspekte reingekommen, die eben diese Aufgabe für die Zukunft hatten. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ne? Ob man jetzt, zum Beispiel, wenn man mal ein Unternehmen gründet, was alles beigehört, das sind ja Themen, die man sonst nicht so irgendwo auf dem Lehrzettel hat oder in seiner Aufgabe ausfüllen konnte. Und diese Aufgaben und diese Chancen, die habe ich dann genommen und dann auch ganz gut gemacht, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja. Was waren es für Unternehmen, die du gründen durftest? Kannst du da ein bisschen erklären, was die gemacht haben?
Also wir haben vor 10, 15 Jahren eine Klimafirma in Hamburg gegründet. Und aus dieser Aufgabe, aus dem Engineering war ich damals verantwortlich heraus, bin ich da sehr stark in die Berührung gekommen mit diesen Gründungsaufgaben, wie man eine Firma aufsetzt, wie man die Leute da einstellt im Engineering. Und wir haben das immer parallel laufend zu unserem Geschäft gemacht. Und dort habe ich dann auch erste Erfahrungen als Geschäftsführer gemacht.
Ah, okay. Super, ja. Also mega spannend. Ich glaube, dass man in so einem Gewerbe ist es echt gut, wenn man diese 20 Jahre in dem Unternehmen verbracht hat, so dass man, weil ich glaube, dass es eine sehr hohe Komplexität ist. Würdest du sagen, dass man von außen reinkommen kann und auch dann C-Level-Manager werden kann?
Ich glaube ja. Die Thematik ist die, in meiner persönlichen Entwicklung habe ich mich ja immer weiter von der Technik entfernt. Natürlich versteht man so dieses Produkt und die Anwendung und die Leute und hat das interne Firmennetzwerk. Andererseits ist es natürlich so, dass, wie ich es eingangs gesagt hatte, der Umgang mit dem Team und die Zielsetzung und die Befähigung des Teams viel wichtiger geworden sind im Anteil der Aufgabe, die ich habe als, als Manager. Und das, glaube ich, wenn man da diese Empathie und die Befähigung hat und das versteht, dann hat man ja sein Team um einen rum, was versteht, wie man Schiffe baut. Und wenn man deren Expertise aus dem Schiffbau richtig zusammenbringt und das Ganze führt, da bin ich mir ziemlich sicher, dann mit der richtigen ja, Empathie, mit dem richtigen Fokus kann man dort auch als externer Manager diese Aufgabe bekleiden.
Okay. Wie ist denn bei euch das C-Level aufgebaut? Dann kommen wir nämlich so langsam auch schon ein bisschen in die C-Level-Thematiken rein.
Also wir haben ein CEO für die Gruppe und ein CFO und ein COO. Und dann haben wir noch ein Management-Team erweitert, wo dann ein Direktor HR ist, wo wir IT haben, also ein bisschen breiter in die Führung reingehen.
Okay, verstanden. Würdest du sagen, dass in Zukunft die C-Level-Rollen eher wieder quasi zusammenwachsen oder eher wieder weiter auseinandergehen? Weil es gibt Unternehmen, die sind deutlich kleiner und die haben zum Beispiel mehr, weil sie das irgendwie noch mehr aufgeteilt haben. Oder würdest du sagen, es wächst eher wieder zusammen, weil zum Beispiel C-Level-Manager, das ist nämlich die andere Meinung, die bei mir im Podcast oft vertreten wird, die Kompetenzen wieder zu sich holen sozusagen und die selber haben sollten oder müssten. Zum Beispiel, das leichteste Beispiel ist CTIO, also ein Technologie- und ein IT-C-Level-Manager. Ja.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich relativ neutral. Ne? Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Branche ab und dem Schwerpunkt. Wenn man jetzt CIO und CTO nimmt, der technische Anteil bei uns ist sehr, sehr hoch. Ja. Wir haben jetzt, dieses Level ist ein Leiter bei uns im Design und Engineering ist nach wie vor vertreten, vielleicht nicht auf dem C-Level aktuell. Wobei ein CIO nicht da ist. Ne? Und das ist natürlich als Unternehmen, muss man gucken, okay, wie groß ist der Schwerpunkt. Mhm. Ich würde es immer ein bisschen branchen- und unternehmenstypisch abhängig machen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist. Und vielleicht ist es auch genau richtig, das immer nicht dauerhaft zu sehen, sondern eben punktuell. Ne? Und wenn man erkennt, dass der Bedarf da ist, weil der Schwerpunkt vielleicht eine Veränderung so da ist, das Thema Digitalisierung jetzt mal als grobe Überschrift genommen und es bedarf eines CIOs für 5 bis 10 Jahre, dann sollte man das tun. Ja. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, jetzt haben wir das Thema mehr oder weniger in den Griff gekriegt und ich kann es unter einem anderen C-Level, unter einem CEO vielleicht genauso gut führen, dann kann man ja überlegen, dieses Thema wieder zu verändern. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dynamisch offen immer wieder das so anzugehen, was bedarf das Unternehmen bezüglich der operativen Ausrichtung und der Anforderungen von außen. Mhm.
Wenn du jetzt so zurückschaust, also wie gesagt, du bist seit 27 war es, gell? Ja. Jahren genau im Unternehmen, dann glaube ich, es ist ja recht unwahrscheinlich, wenn man als Ingenieur startet, dass man COO wird, einfach aufgrund der Zahlenthematik. Es gibt halt nun mal nur einen COO und halt mehr Ingenieure. Gibt es da irgendwas, was du hervorheben würdest, wenn du jetzt zurückblickst, wo du sagst, okay, hier und da, das waren vielleicht so die Rückblicken kann man das ja immer nur sagen, so die richtigen Schritte, weil dass man sich zum Beispiel mit Leuten vernetzt hat im Unternehmen oder dass man neue Sachen noch dazugelernt hat oder dass man sich halt wirklich gezielt andere Bereiche angeschaut hat. Und gibt es da irgendwelche Themen, wo du sagen würdest, rückblickend, das war gut oder das war vielleicht nicht gut, kann auch sein?
Persönlich, aus meiner Sicht, war es sinnvoll und gut, den Bereich ein bisschen oder seinen Blickpunkt etwas zu öffnen. Ne? Mhm. Weil wie ich das vorhin sagte, ich war beteiligt oder durfte an so einer Gründung von einer Firma beteiligt sein. Und das war sicherlich damals in der Aufgabe, die ich bekleidet habe, nicht Kernaufgabe. Also man hätte auch sagen können, nö, das möchte ich nicht, ne? Da möchte ich nicht daran beteiligt werden, dann wäre das vielleicht auch okay gewesen. Mhm. Aber hier war es eher so, dass ich da auch stark hinterher war und das auch ein bisschen mitgetrieben habe und die Sachen zu gestalten. Und wenn man dann vielleicht in der einen oder anderen Stelle in Wege reingeht, die nicht so klar zur Aufgabe dazugehören, dann entwickelt man sich auch. Ne? Und so versuche ich das auch immer in meiner jetzigen Aufgabe auch auszuführen. Getreu dem Motto, gestalte, sonst wirst du gestaltet. So ein bisschen auch immer die Entwicklung mit voranzutreiben, um auch zu erkennen, okay, wo benötigt das Unternehmen auch Veränderungen? Und dabei bin ich nicht so hart irgendwo an Grenzen gebunden oder ich halte mich da nicht immer so hart dran, gerade das ist der Zuständigkeitsbereich. Natürlich muss man aufpassen, dass man irgendwo nicht in Dinge reinkommt, wo man eben die Verantwortlichkeit nicht hat. Ne? Das bedingt eine gute Kommunikation und einen guten Austausch im Management mit den Kollegen. Und das ist schon ganz wichtig, dass man da als Team agiert, fungiert und nur nicht alleine Dinge macht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Personen, wo du sagst, so, okay, ich habe mir Mentoren gesucht im Unternehmen oder ich hatte dann Vorgesetzte, die das auch so an der Entwicklung gearbeitet haben? Gibt's da, würdest du sagen, das ist essentiell oder?
Ich habe es in der Vergangenheit immer so gehabt, dass mich meine Führungskräfte nie so starr geführt haben. Also ich war immer gut mit denen im Austausch. Die haben mir immer Möglichkeiten gegeben, mich zu entwickeln, haben mit mir Ideen ausgetauscht. Und ich habe die Führung mehr als Beratung wahrgenommen. Ne? Mhm. Weniger als, klar, nee, das musst du tun, das musst du tun. Ich glaube, das ist total überholt. Sondern durch deren Führungserfahrung verstanden, wohin man schauen soll, was man machen kann, was man nicht machen kann, um dann eigene Erfahrungen zu generieren. Und das fand ich immer sehr fruchtvoll, um zu verstehen, was ist der nächste Schritt. Ne? Mhm. Und natürlich haben wir ganz klar im Team Ziele gehabt, die es zu erfüllen gab. Aber innerhalb der Zielgebung, der Weg dahin, der war dann natürlich selbst zu gestalten. Mhm.
Das finde ich ganz interessant, der Satz, ich habe die Führung mehr als Beratung wahrgenommen. Vielleicht nehme ich den auch gleich als Leitzitat dann für die Episode. Weil jetzt gerade kursiert ja viel die coachende Führungskraft. Und ein Coach ist ja eigentlich jemand, der einem nicht wirklich sagt, wo es lang geht oder auch Tipps gibt, sondern man will dann immer die Leute selber auf die Spur bringen. Mhm. Finde ich aber als Führungskraft teilweise ein bisschen schwierig, weil man muss den Leuten ja schon das weitergeben, was man vielleicht selber auch schon falsch gemacht hat oder was man vielleicht auch in Anführungszeichen besser weiß. Finde ich ganz interessant. Führung als Beratung sozusagen, oder?
Ja, also ich hatte es ja gerade gesagt, so habe ich es immer wahrgenommen. Mhm. Ne? Natürlich in der einen oder anderen Thematik etwas enger, vielleicht etwas breiter. Aber so versuche ich es auch handzuhaben mit meinen Direct Reports, in meinem Team, zu sagen, okay, die sollen ihre Aufgaben vollkommen frei ausführen. Und wir haben gemeinsame Ziele, eine gemeinsame abgestimmte Strategie, die wir abfahren. Und in diesem Rahmen, da müssen wir hin, muss jeder sehen, dass er sein Team auch dorthin entwickelt. Und in Regelrunden synchronisieren wir uns, ganz klassisch. Und ich habe auch persönliche 1-zu-1-Gespräche mit denen, wo wir uns dann auch inhaltlich im 1-zu-1 darüber unterhalten, was gelingt gerade und was nicht. Und wo sind Herausforderungen und wo kann ich unterstützen? Und wo brauche ich auch was? Und das ist mir eigentlich echt wichtig, dass man einen offenen Dialog darüber hat. Ne? Das ist nicht so, wenn Dinge mal nicht klappen, das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Ist mir auch wichtig, dass derjenige dann sagt, ja, der hakt es gerade bei mir. Wie würdest du das tun oder kannst du mir dabei helfen? Und dann sind wir, glaube ich, auf den richtigen Weg, weil dann kann man ein bisschen auch seine, ja, sagen wir mal so, Kräfte bündeln, seinen Weg fokussieren und gemeinsam die Aufgabe anzugehen. Ne?
Okay, finde ich gut. Wie wählst du selber Leute aus? Also auf was so für Kriterien achtest du selbst? Gibt es da irgendwie sowas, was du immer im Kopf hast? Da sprechen wir auch ab und an mal im Podcast drüber. Manche haben da ja so Leitlinien oder Prinzipien, die sie machen, wie zum Beispiel Hire for Attitude, not Skills oder solche Sachen.
Mir ist sehr wichtig, dass wir als Unternehmen oder sie ins Unternehmen passen. Mhm. So auch die Leistungsbereitschaft und diese Offenheit ins Team tragen. Mhm. Natürlich müssen sie die fachliche Kompetenz erstmal haben, aber viel wichtiger ist eben auch, sie als Person und als Führungskraft müssen auf die Aufgabe passen. Ne? Mhm. Und mir ist auch sehr wichtig, dass natürlich eine Leistungsbereitschaft im Level da ist, weil unser Geschäft auch sehr dynamisch ist. Und da muss ich ehrlich sagen, dann hat man auch das mal, dass man vielleicht am Wochenende mal erreichbar sein muss oder vielleicht mal abends erreichbar sein muss. Das ist auch sehr wichtig, dass wir uns da auch eng abgestimmt immer haben und dass man diesen Job auch mit Gänze füllt.
Mhm. Gibt es irgendeine so eine Frage, die du zum Beispiel immer stellst im Interview an alle, die sich jetzt mal bewerben wollen, die können dann die Frage schon mal üben?
Nee, die verrate ich nicht.
Ja. Ja, okay.
Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so nicht, weil es wirklich auch unterschiedlichste Aufgaben und Profile sind und wenn ich die CVs durchlese, ne, dann sind das vielleicht die Kleinigkeiten und sage, oh, ne, da gehe ich mal drauf. Ehrlich gesagt, die ganzen Bewerbungen, so, das sind alles erfahrene Führungskräfte überwiegend. Ne? Mhm. Und da sind die Nuancen relativ klein. Mhm. Und das ist wirklich das persönliche Gespräch und die Chemie muss auch stimmen.
Ja. Ja, bei uns gibt es manchmal den Fall, dass mir auch Gäste erzählen, dass sich Leute, die sich bei der Person dann beworben haben, den Podcast vorher angehört haben, für die Person, bei der sie sich eben bewerben natürlich, und dann auch die Sachen zitiert haben. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass die Leute gut recherchiert haben. Also könntest ein Codewort hinterlassen, was die Leute dann nennen. So. Nee, super, also mega spannend. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht in der Rolle wärst und wenn du gar nicht in der Wirtschaft arbeiten würdest oder irgendwas in der Industrie? Also das wäre alles nicht erlaubt. Was würdest du dann tun?
Oh, alles nicht erlaubt.
Ja.
Wenn ich jetzt keine Führungskraft, Manager die Richtung gefahren wäre, dann würde ich irgendwas Handwerkliches machen, glaube ich. Ne? Also trotzdem mit Technik. Mhm. Ob ich gar nicht in der Industrie arbeiten würde, würde ich nicht sagen, aber dann hätte ich vielleicht eine andere Aufgabe, die wirklich handwerklich geprägt ist, weil das ist so mein Grundfest. Deswegen habe ich früher auch eine Ausbildung gemacht, weil mir das einfach Spaß macht. Das macht mir heute noch Spaß und das würde ich auch gerne in Zukunft zu machen. Und das sehe ich auch so im Austausch, wenn ich hier mit Mitarbeitern spreche. Ich kenne sehr viele auch, weil ich ja jahrelang hier bin, ne, mit denen man dann so spricht und die Tätigkeiten, die sie haben, ne, ob es dann jetzt hier bei uns auf dem Board in den Schiffen ist, wenn die Leute davon erzählen, wo sie Schwierigkeiten haben, Herausforderungen, dann ist das genau da so, okay, da juckt dann das schon in den Finger, so Dinge vielleicht hier und da mal selber zu machen. Ne?
Ja.
Und weil man das einfach gerne getan hat und auch macht. Und das glaube ich schon, dass ich irgendwie so eine Rolle machen würde,
also
eine Aufgabe.
Gibt es da irgendwelche konkreten Sachen? Also weiß ich nicht, irgendwas mit Holz oder irgendwas? Oder hast du irgendwas vorschrieben, handwerklich?
Nee, also ich bin ja gelernter Industriemechaniker und von daher
will
ich schon beim Stahl und Metall bleiben. Ne?
Ja, okay, verstanden. Gut, ja, ich glaube, wenn man aufmerksam zugehört hat, hat man schon sehr viele Tipps oder auch deine Sichtweise zumindest. Tipps ist immer schwierig zu sagen, weil es hat halt für die eine Person funktioniert und das kann nur inspirieren für jemand anderen, aber jeder muss da irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Aber wenn du es nochmal so zusammenfassen würdest, so gerade auch, wie kommt man ins C-Level, wie bleibt man im C-Level, wie überlebt man dort, was sind so deine Erfolgsstrategien, kann alles Mögliche sein, also Routinen, Alltags-, Stressmanagement, was auch immer. Wie würdest du es zusammenfassen?
Also neben den klassischen Themen, die man hat, du hattest gerade gesagt, so Stressmanagement und auch so ein bisschen Time-Management, braucht man, glaube ich, so ein Blick für Gelegenheiten. Ne? Also wo öffnet sich eine Tür, die vielleicht nicht so scheinbar immer offen ist, sondern wo man einfach auch mal sagt, okay, ich gehe mal durch, ich schaue mir das an und ich investiere mal Zeit und Kraft und Leistung auch in einem anderen Feld, um zu prüfen, ist das was für mich und funktioniert das? Ne? Und wie reagiert mein Umfeld und das Management? Und da kann ich eben nur raten, ein bisschen den Horizont zu öffnen, auf Gelegenheiten zu warten und zu schauen, wo öffnen sich Türen und auch Themen, an denen man vielleicht auch Spaß hätte, um die dann einfach mal zu machen.
Das ist doch echt ein guter Abschluss. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es hat echt Spaß gemacht.
Ebenso. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Sehr cool. Ja, wer bis jetzt zugehört hat, wie gesagt, ihr habt bestimmt einiges wieder gelernt. Deswegen freuen wir uns auch auf Feedback. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr diesen Kanal auch abonniert, weil dann erfahren das höchstwahrscheinlich am Ende des Tages auch mehr Leute und mehr Leute hören auch die Episode mit Jörg. Und ansonsten könnt ihr natürlich unten in den Shownotes sehen, wie ihr auf unsere LinkedIn-Profile kommt und uns wirklich zur einzelnen Episode einfach auch ein persönliches Feedback schreiben. Das freut mich immer besonders. Wir haben ja im Podcast-Format, anders als bei Social Media, eben nicht die Funktion, dass man da sich direkt austauschen und chatten kann. Aber auf Spotify gibt es seit Kürzen die Funktion, dass man einzelne Episoden kommentiert. Also macht das gerne auch. Ich gucke da dann auch mal rein. Und außerdem findet ihr dann auch andere Leute, die den Podcast hören. Ja, der Podcast ist nur möglich, weil ich ja noch einen echten Job habe. Das ist ja mein Berufshobby hier. Das wisst ihr ja alle, die hier zuhört. Also wenn euch die Fragestellung, habe ich gerade zur richtigen Zeit, die richtigen Leute im Unternehmen rumtreibt, dann könnt ihr auch gerne mal auf uns zukommen. Gerade so interimistische Perioden in der Führungsebene oder sogar auch in Programmen oder Projekten, da sind wir sehr, sehr gut. Als Berater und natürlich auch als eine Person, die ihr ansprechen könnt für ein Sparring, aber eben auch mit unserem Talentpool, den wir jetzt seit knapp 20 Jahren schon entwickeln. Das sind wirklich gute Leute, also kommt gerne auf uns zu oder einmal auf atreus.de vorbeikommen. Wenn ihr mir auf LinkedIn schreibt, gibt es ein kleines Special und wir können natürlich uns auch einfach mal kennenlernen. Jörg, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Dir noch einen schönen Tag.
Ebenso, danke dir.